Trost in schweren Zeiten, so haben wir diesen Gottesdienst überschrieben. Und der Predigttext steht im zweiten Brief an die Korinther im ersten Kapitel. Als ich diese Predigt schrieb, war der Ukraine-Krieg noch weit weg. Die russischen Panzer standen zwar an der russisch-ukrainischen Grenze, aber der Krieg hatte noch nicht begonnen. Und ich habe die Predigt so gelassen, wie ich sie damals schrieb. Und nur etwas nachher noch über die Ukraine und die Menschen dort ergänzt. Denn Trost in schweren Zeiten, das ist nicht nur jetzt. Das ist unser ganzes Leben lang. Und ich möchte Sie bitten, gedanklich mir einfach zu folgen, zurück in Ihre und in meine Kindheit. Ich weiß noch gut, wie ich, kaum dass ich so als kleiner Stepp gelaufen gelernt hatte, auch laufen wollte. Im Haus, im Garten, auf dem Spielplatz. Nur war ich noch nicht sicher im Gleichgewicht. Und meine Füße konnten mich gar nicht so schnell tragen, wie ich schon am nächsten Platz sein wollte. Meine Eltern, meine Großtante, die Großmutter, die sahen das alles, passten auf uns Kinder auf und riefen: Lauf nicht so schnell, du fällst doch nur, du stürzt noch. Als ob ich darauf gehört hätte. Und es kam, wie es kommen musste. Einmal zu schnell die Kurve genommen, schon war es passiert. Der Boden kam mir schneller entgegen, als mir lieb war. Aua! Tränen, Geschrei, ein aufgeschlagenes Knie oder blutige Lippen. Was mir dann überhaupt nicht half, waren kluge Ermahnungen von wegen: Ich hab dir doch gesagt, pass auf, renn nicht so, selber schuld. Vorwürfe halfen nicht bei der Heilung und das ist bis heute so. Aber wenn mich meine Mutter oder meine Großtante einfach in den Arm nahmen, trösteten, dann verging der Schmerz viel schneller. Und nachher mit einem großen Pflaster auf der gereinigten Wunde sah alles viel heldenhafter aus, als ich mit meinem Geschrei und meinem Weinen gewesen war. Erinnern Sie sich auch an solche Situationen? Um Trost, Trösten und getröstet werden, geht es eben auch in unserem heutigen Predigttext aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Da heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden auch wir reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Paulus schreibt über den Trost und das Leiden aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Erstens geht es um den Trost, den wir Menschen selbst empfangen, wenn wir von Schicksalsschlägen heimgesucht werden. Gott tröstet uns mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden, so schreibt Paulus. Zweitens geht es um den Trost, den wir Menschen unseren Mitmenschen spenden können, die von Schicksalsschlägen heimgesucht werden. Gott ist es, der uns tröstet in aller Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. So schreibt Paulus. Der Trost hat also zwei Dimensionen, die Sie im Symbol des Kreuzes auch hier ganz deutlich sehen. Das eine ist die vertikale: Gott tröstet uns Menschen. Und das zweite die horizontale: wir Menschen trösten andere Menschen. der Trost Gottes von oben nach unten, das ist so eine schwierige Sache. Trifft uns ein Schicksalsschlag, dann sind wir erstmal wie betäubt. Eine wichtige Prüfung haben wir vermasselt, trotz allen Lernens davor. Wir haben nicht bestanden und unser ganzer Lebensentwurf scheint zu scheitern. Oder wenn der oder die Angebetete uns einen Korb gegeben hat, jemand anderes scheint ihr oder ihm attraktiver als wir. Es fährt uns wie ein Stich ins Herz. Aber als wäre das nicht genug, hat der andere das dann auch noch peinlicherweise im Freundeskreis getwittert. Wir werden zum Gespött in den ach so asozialen sozialen Medien. Oder was ist, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist? Plötzlich und unerwartet nach einem Unfall oder nach langer, schwerer Krankheit. Unser gemeinsamer Lebensweg ist zu Ende. Wir werden nie mehr die Hand des Menschen halten, seine Stimme hören und seinen Blick spüren. Wir bleiben allein und vielleicht einsam zurück. Wie soll es da weitergehen? Solche Situationen des Leidens, die gehören zum Leben dazu, ebenso wie auf der anderen Seite auch Glück und Lebensfreude. Wir werden als Menschen geboren, wir leben unser Leiden, wir leben unser Leben, wir leiden oft auch darin und irgendwann am Ende, dann holt uns der Tod. Aber war es das wirklich? Paulus schreibt, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden auch wir reichlich getröstet durch Christus. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Blicken wir nochmal auf das Kreuz hier über dem Altar. Der, der dort als der Gekreuzigte hängt, war Gottes eigener Sohn. Gott hat, so berichtet es das Neue Testament, an Jesus selbst das Leiden der Menschheit vollzogen. Und in der Todesstunde Christi am Karfreitag, da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel. Der Tod seines geliebten Sohnes hat Gott fast das Vaterherz zerrissen. Unser Gott ist ein Gott, der mit seinen Geschöpfen leidet. Das ist ganz eindeutig die Botschaft des Neuen Testaments. Aber oft genug fragen wir Menschen dann nach den Schicksalsschlägen, wo war Gott denn jetzt? Wo war Gott bei dem Unfall? Wo war Gott bei der Krankheit? Und wir bekommen darauf unmittelbar keine Antwort. Das habe ich auch selbst schon mehrfach spüren müssen. Wir können ihn anbeten, wir können ihn anklagen, anschreien, aber dann bleibt da doch nur der Widerhall unserer eigenen Stimme. Wo war Gott im Zeitpunkt des Unfalls oder der Krankheit? Und wo ist Gott jetzt in der Zeit der Trauer? Darauf gibt uns Paulus im heutigen Predigttext eine Antwort im zweiten Gedanken. Denn er schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Jesu Christi reichlich über uns kommen, so werden auch wir reichlich getröstet durch Christus. Wir empfangen Trost im Vorbild Christi. Er hat gelitten und gespürt, wie es ist zu leiden. Er hat auf Erden gelebt und gelitten wie ein Mensch. Er starb einen furchtbaren Tod um unserer Sünde willen und an unserer Stelle. Und als er in der Nacht vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane vergeblich betete, Gott möge diesen Kelch an ihm vorübergehen lassen, da schaute er wie ein Mensch in das dunkle Grab, das ihm bevorstand. Hinein in die Erde, hinein in das Ende, scheinbar in die Sackgasse. Aber dann, 3 Tage später, ist er auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Das ist der Blick aus dem Grab hinaus, aus der Sackgasse hat sich der Blick um 180 Grad gewendet. Und vor dem Eingang, da liegt der zur Seite gerollte Stein. Das Grab wurde ihm eben nicht zur Falle, nicht zur Sackgasse, sondern mit der Auferstehung, da wendet sich der Blick wieder hinaus zum Leben. Der große Trost für uns alle liegt seitdem in der Gewissheit, dass selbst mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Der Tod ist für uns Gläubige eben nicht die Wand, gegen die wir laufen, die den Lebensweg beendet, sondern die Türe, die sich ins Jenseits öffnen. Dort, wo kein Leid und kein Schmerz mehr wird sein, dort, wo Gott unsere Tränen abwischt. Aber im ersten Moment eines Schicksalsschlags und des Verlusts ist uns das meistens nicht bewusst. Die Zeit scheint stehen zu bleiben und unser Leben scheint innezuhalten. Nichts geht mehr. Und erst allmählich dringt der Schmerz des Verlustes in unser Bewusstsein und bricht sich Bahn. In Tränen, in Trotz und in Verzweiflung und im Schweigen. Aber das Leben geht weiter, nicht so wie zuvor, aber behutsam greift der Alltag nach uns und zieht sich mit uns mit, hinein wieder in den alltäglichen Rhythmus, Schritt für Schritt. Und der Abstand zum Moment des Verlusts wird größer und mit der zeitlichen Distanz ändert sich auch unser Blickwinkel. Mühsam lernen wir dann, mit dem Geschehenen zu leben, und wir kehren zurück in ein eigenes, aber etwas anderes Leben. Und in diesen vier Phasen des Leidens, Verlust, Betäubung, Schmerz, allmähliche Distanz, da brauchen wir Gott und da brauchen wir Menschen, die uns nahestehen. Paulus schreibt, dass wir in unserer eigenen Not getröstet werden, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Er meint damit Folgendes: Wer unter uns selbst einen Schicksalsschlag erlitten hat, gespürt hat, wie es ist, mit dem Verlust und der Trauer umzugehen, der kann diesen Trost auch anderen geben, die selbst gerade in diesem Moment von einem Schicksalsschlag getroffen werden. So werden wir, die wir selbst Trost empfangen haben, dann zum Werkzeug des Trostes Christi. Dieser Trost kann von einem Arzt kommen, der am Krankenbett schonend die Wahrheit beibringt und der nicht vorgibt, mehr medizinisch zu können, als wirklich in seiner Hand liegt. Ein Arzt, der, wie es mal beschrieben wurde, manchmal heilen kann, der oft Schmerzen lindern vermag, aber der stets trösten sollte, wie es ein Schriftsteller mal genannt hat. Und wenn verständnisvolle Menschen uns in so schwierigen Stunden beistehen, für uns da sind, mit uns leiden, weinen oder auch schweigen, vor allem zuhören, dann hilft ihr Mitleid, unsere Last zu tragen. Eine feste Umarmung, eine heiße Tasse Kaffee oder Tee, ein wortlos gereichtes Taschentuch. Mitleid hat viele Sprachen, aber es braucht keine Worte. Was aber nicht im Leiden hilft, sind dann Verharmlosungen und Ermahnungen. So Allgemeinplätze, das kenne ich, das geht vorbei. Mag sein, aber es hilft in dem Moment nicht, in dem der andere es gerade spürt. Für den ist es eben nicht vorbei. Oder, das habe ich dir gleich gesagt, hättest du nicht das und das getan? Mag sein, dass der das sagt, Recht hat und Recht behalten hat. Aber wenn ich meinen Fehler einsehe, ihn auch noch zugeben, wenn es mir am meisten wehtut, oh weh, no way, komm gar nicht in die Tüte. Am schlimmsten aber sind dann Vorwürfe, die unseren Glauben anzweifeln. In christlichen Kreisen wird Leiden bisweilen mit einer Strafe Gottes verwechselt. Nach dem Motto, wer unter einem Schicksalsschlag leidet, der muss ja irgendeine Sünde begangen haben, sonst wäre das ja alles nicht passiert. Wer einen geliebten Menschen durch Krankheit verliert, der muss ja wohl zu wenig um die Heilung gebetet haben, sonst wäre er ja wieder gesund geworden. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Wenn diese pseudochristliche Logik stimmen würde, dann müsste ja Hiob ob seiner langen Leidenszeit ein Terrorist gewesen sein und Jesus angesichts seines grausamen Todes ein Massenmörder, oder? Aber im Gegenteil, Hiob war ohne Sünde und Jesus das Beispiel eines Menschen, der unschuldig ans Kreuz genagelt wurde. Also lassen wir solche Schuldvorwürfe, gerade unter uns Christen. Blicken wir lieber zurück auf das Kreuz und auf den Gekreuzigten. Am Längsbalken, da verbindet Jesus vom Kopf bis Fuß Himmel und Erde. Und am Querbalken, da will er mit seinen ausgestreckten Armen uns alle umarmen und trösten. Und wann immer wir Trost brauchen, dann denken wir an das Symbol des Kreuzes und lassen uns in den Arm nehmen. Von Gott und von unseren Mitmenschen selbst. Und auch wenn wir in der Situation sind, dass wir Trost spenden wollen, dann denken wir ebenso an das Symbol des Kreuzes und nehmen unsere Mitmenschen in den Arm. Zeigen wir nicht vorwurfsvoll mit dem Finger auf sie, denn damit halten wir sie auf Armeslänge auf Abstand. Im Gegenteil, bergen wir sie lieber mit offenen Armen, ohne Wenn und Aber, so wie Jesus selbst sie in den Arm nehmen würde. Dann gehen wir ein Stück ihres Lebenswegs mit ihnen, auf dem Weg, der für sie so schmerzvoll ist. Und gerade diejenigen unter uns, die jetzt mit den Vertriebenen aus der Ukraine zu tun haben und helfen, die spüren das besonders. Von dort kommen Menschen, die quasi über Nacht ihr bisheriges Leben verloren haben. Wie aus heiterem Himmel kam der Krieg über sie. Unsere ältere Generation, die kann auch mit ihnen fühlen. Denn wer 1944-45 aus Preußen, dem Sudetenland oder Schlesien geflohen ist, der weiß, wie es ist, den Schreckensruf zu hören, die Russen kommen, und dann alles zurückzulassen und in der Fremde Zuflucht zu suchen. Sie kennen das Gefühl des totalen Verlusts. Wir als junge Generation haben das glücklicherweise nicht mehr spüren müssen. Wir sind nach dem Krieg, ja sogar nach dem Kalten Krieg aufgewachsen. Auch wenn wir da uns mit dem Mitgefühl manchmal schwer tun, weil wir nicht sagen können, wir spüren, wie es dir geht. Wir haben es ja eben glücklicherweise nicht erlebt. So können wir doch Trost spenden, persönlich. Und wir können beim Ukraine-Projekt mitmachen. Wir können helfen mit Geld und Sachspenden. Und wie ich gestern in der Zeitung las, es werden dringend auch Integrations- und Lesepaten gesucht, besonders für Kinder, dass man ihnen etwas vorliest und vielleicht beim Einfinden in die Schule hinein hilft. Wer also Zeit und Interesse hat, ist herzlich eingeladen. Auch gestern in der Zeitung wieder der Aufruf, dass sich insbesondere Menschen rühren mögen, die vielleicht schon im Ruhestand sind und Interesse haben und ein Herz sich für Kinder quasi, die in fast im Alter von Enkeln sind, kümmern wollen. Das ist Trost im schweren Leiden. Und wir können den Menschen aus der Ukraine helfen, auch deswegen, weil wir mit ihnen den christlichen Glauben teilen. Und in schweren Zeiten hat mich immer der Vers aus Psalm 23 begleitet, der da lautet: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. So sei die Gnade unseres himmlischen Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen, besonders auch in den dunkelsten Stunden. Amen.